So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir würden anfangen. Deswegen würde ich alle bitten, ihre Plätze einzunehmen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Regierungspressekonferenz. Dazu begrüße ich die Sprecher und Sprecherinnen der Ministerien und den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille. Sie sehen eine Lücke neben Herrn Hille. Das Auswärtige Amt ist heute nicht da, entschuldigt sich, hört aber zu, wenn es Fragen ans Auswärtige Amt gibt, dann bitte trotzdem sagen, dann schreiben die hoffentlich mit und wir hoffen, dass es eine Ausnahme bleibt. Wir haben halt die Termine des Kanzlers. Herr Hill hat dann noch eine Ankündigung. Dazu würde ich dann erstmal eine Runde machen und dann gibt es noch eine Reiseankündigung des BMF und des BMZ. Das machen wir dann nach den Terminen des Kanzlers. Herr Hille, bitte.
Vielen Dank, Frau Hamberger. Schönen guten Tag auch von mir. Wie gewohnt am Freitag hier der Blick auf die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Dienstag, den 14. April um 18 Uhr, den Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union, Mahamud Ali Yusuf, zu einem Gespräch im Kanzleramt empfangen. Die Afrikanische Union ist als einzige kontinentale afrikanische Organisation für Deutschland ein zentraler strategischer Partner in Afrika. Unsere enge Zusammenarbeit ist gerade auch vor dem Hintergrund aktueller geopolitischer Entwicklungen von großer Bedeutung. Der Vorsitzende der Afrikanischen Kommission wird sich anlässlich der Sudan-Konferenz am 15. April in Berlin aufhalten, bei der er Co-Gastgeber ist. Vor dem gemeinsamen Gespräch mit dem Bundeskanzler wird es ein Pressestatement geben. Dann sind wir am Mittwoch, dem 15. April. Da leitet der Bundeskanzler wie üblich um 10 Uhr das Bundeskabinett. Ebenfalls am Mittwochnachmittag nimmt der Bundeskanzler dann am Festakt zum 100-jährigen Jubiläum der Lufthansa am Frankfurter Flughafen teil. Der Bundeskanzler wird dort um ca. 15.30 Uhr eine Rede halten. Die Lufthansa hat Luftfahrtgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes geschrieben. Sie ist Pionierin bis heute, stets innovativ und Treiber für neue Technologien. Das gilt es beim Jubiläum zu würdigen. Die Bundesregierung wird alles tun, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschafts- und Luftverkehrsstandorts Deutschland zu stärken. Auch da noch ein organisatorischer Hinweis. Wer das verfolgen möchte, kann das tun. Auf der Website der Lufthansa wird die Veranstaltung live gestreamt. Und dann bleiben wir ebenfalls noch am Mittwoch. Um 18.15 Uhr wird der Bundeskanzler auf Einladung von Ministerpräsident Sven Schulze am Sachsen-Anhalt-Abend Modern Denken in der James-Simon-Galerie in Berlin teilnehmen. Der Bundeskanzler wird dort ein kurzes Grußwort halten. Auch diese Veranstaltung ist presseöffentlich. Am Donnerstag, den 16. April, wird der Bundeskanzler um 13 Uhr den irischen Taoiseach Michael Martin anlässlich der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Irland am 1. Juli und gleichzeitig zu dessen Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Im anschließenden Gespräch wird es neben europapolitischen Themen und der bilateralen Zusammenarbeit auch um aktuelle außenpolitische Fragen gehen. Anschließend gegen ca. 14.30 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Soweit der Blick auf die Termine für die kommende Woche.
Möchten Sie mit Ihrer
Das mache ich gerne. Bevor wir dann nämlich wieder zu den irdischen Dingen kommen, würde ich ganz gerne einmal noch einen Blick mit Ihnen kurz zumindest in den Weltraum werfen, weil da diese Woche ja durchaus Historisches passiert ist. Die Artemis-2-Mission, wie Sie wissen, ist zum ersten Mal hinter dem Mond entlang geflogen. Soweit waren noch niemals zuvor Menschen von der Erde entfernt. Und an dieser Mission, auch wenn es kein deutscher Astronaut oder Astronautin war, ist aber viel deutsche oder europäische Technik mit verbaut. Hightech aus Deutschland und Europa. Das Herzstück des Raumschiffs ist das europäische Servicemodul der ESA, das unter anderem für den Antrieb des Raumschiffs und die Versorgung der Astronauten mit Sauerstoff und Wasser sorgt. Wesentliche Bauteile dieses Moduls stammen aus Deutschland und auch die Endmontage des Moduls erfolgte in Bremen. Deutschland hat damit also tatsächlich einen ziemlich zentralen Beitrag zu dieser Mondmission beigesteuert. Und wie Sie vielleicht auch wissen, kehrt die Mission heute Abend zur Erde zurück. Wir wünschen der Mission und der Crew insbesondere bei der Rückkehr in die Erdatmosphäre viel Erfolg, eine gute Landung und schicken herzliche Grüße außerhalb der Erdatmosphäre.
Dann fangen wir an mit den Terminen des Kanzlers in der kommenden Woche. Gibt es Fragen zur Afrikanischen Union? Herr Rinke.
Herr Jetzt ist das Auswärtige Amt nicht vertreten, aber Herr Hille, vielleicht können Sie es auch beantworten. Wie groß wird das Thema deutsche Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat auf der Agenda stehen, weil Afrika ja über sehr viele Länder und damit sehr viele Stimmen in der UN-Vollversammlung verfügt?
Herr Rinke, Sie können davon ausgehen, dass diese Themen, der UN-Sicherheitsrat ist ein wichtiges, zentrales Gremium und dementsprechend spielt das nicht nur bei diesem Gespräch eine Rolle, ohne dem jetzt vorgreifen zu wollen. Aber dieses Thema ist natürlich in allen Gesprächen, die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung führen, immer wieder präsent, weil wir, wie Sie wissen, uns bewerben und einen Platz im Sicherheitsrat erlangen möchten.
Ganz kurze Nachfrage, wie der Stand ist. Deutschland sammelt ja Stimmen oder die Bundesregierung. Ist eine ausreichende Zahl an Stimmen schon gewährleistet?
Sehen Sie es mir nach, Herr Rinke, dass ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt mich von hier nicht zu einlassen werde.
Gibt es weitere Fragen dazu? Frau Jeckel, Sie schon das richtige Mikrofon?
Ja. Ja. Welche Interessen versucht denn Deutschland bei diesem Treffen jetzt zu stärken?
Naja, Herr Rinke hat es ja gerade auch schon angedeutet oder darauf hingewiesen, Afrika ist ein wichtiger, zentraler Player auf der Welt, zu dem es gilt, gute Kontakte zu pflegen. Die Afrikanische Union ist die einzige kontinentale afrikanische Organisation, von daher ein wichtiger Ansprechpartner bei allen Themen, die derzeit auf der Agenda stehen. Natürlich hat auch Afrika mit den geradezu in besonderem Maße mit den Folgen zu tun, was im Nahen Osten passiert. Und all diese Themen stehen natürlich, Sie kennen den Hinweis, ohne den Gesprächen vorgreifen zu wollen, aber sicherlich auf der Agenda für ein solches Treffen.
Dann habe ich Frau Lacerda dazu.
Ja, Herr Hille, wird dann auch das Thema Fachkräftemangel in Deutschland aus deutscher Sicht ein Thema sein, das womöglich angeworben wird, dass Fachkräfte aus den Regionen dann nach Deutschland kommen? Ist das ein Thema? Soll es ein Thema sein?
Auch das, Frau Lacerda, ist ein wichtiges Thema, aber da bitte ich um Verständnis, dass ich noch mal wiederholen muss, was ich gesagt habe. Ich kann und will den Gesprächen nicht vorgreifen, aber an der Betonung, dass auch das ein wichtiges Thema ist, können Sie ablesen, dass es eine nicht unwahrscheinlich ist, dass auch diese Themen zur Sprache kommen.
Herr Jung.
Herr Hille, erschweren die Gaza- und Iran-Politik der Bundesregierung die Gespräche jetzt mit dem AU-Vorsitzenden? Die afrikanischen Länder haben ja eine dezentral andere Haltung zum Gaza-Krieg und Iran-Krieg.
Herr Jung, ich sehe den Zusammenhang, den Sie da aufmachen, nicht. Der Bundeskanzler blickt dem Besuch des Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union mit Freude entgegen und alles Weitere, was dann in den Gesprächen tatsächlich gelaufen ist, können wir dann in der nächsten Woche hier an dieser Stelle besprechen.
Ja, der Zusammenhang sind geopolitische Themen, die stehen ja auf dem Zettel. Und Deutschland hat den Irankrieg unterstützt, den Gazakrieg unterstützt. Die afrikanischen Länder sind dagegen gewesen.
Herr Jung, wir hatten doch mal versucht, nicht gegenseitig uns zu viele Dinge zu unterstellen. Also Sie haben jetzt in der Frage schon wieder Dinge verpackt, Deutschland habe Dinge unterstützt oder auch nicht. Das muss doch nicht sein, dann bleibt es mir nämlich erspart, das immer wieder zurückzuweisen. Das ist nicht der Fall und wir werden sehen, wie die Gespräche dann tatsächlich gewesen sind. Ich habe Ihnen gerade den groben Überblick gegeben und alles Weitere. Man kann diesen Gesprächen tatsächlich nicht vorgreifen. Alles Weitere können wir dann gerne im Nachgang besprechen, wenn die Gespräche stattgefunden haben.
Herr Steiner.
Ja, Herr Hille, die Afrikanische Union hat einige durchaus interne strukturelle Probleme. Die hätte ich natürlich jetzt gerne das AA gefragt. Jetzt muss ich Sie Fragen stellvertretend dafür. Ich würde gerne wissen, inwieweit Deutschland denn dort Unterstützungsleistungen anbieten kann. Vielleicht kann da auch das BMZ aushelfen an der Stelle, um eben auch die Afrikanische Union zu einer, wie will ich sagen, schlagkräftigeren Organisation oder wirkungsvolleren Organisation werden zu lassen in Zukunft. Und inwieweit wird das dann Thema auch bei diesen Gesprächen sein?
Herr Steiner, Sie wissen ja vielleicht, dass Deutschland die Afrikanische Union seit ihrer Gründung ganz substanziell fördert. Zu den Schwerpunkten der Zusammenarbeit zählen Frieden und Sicherheit, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, Ausbildung und Beschäftigung, Gesundheit, soziale Sicherung und auch das Thema erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Und Deutschland setzt sich auch für eine stärkere Repräsentation Afrikas in multilateralen Foren ein. So haben wir beispielsweise den Beitritt der Afrikanischen Union zu den G20 unterstützt und unterstützen auch die Forderung der Afrikanischen Union nach zwei ständigen Sitzen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
Gibt es da seitens Frau Kufen was zu ergänzen?
Also Herr Hille hat eigentlich alles schon gesagt, was ich jetzt auch gesagt hätte. Ich kann vielleicht noch ergänzen, dass unsere Ministerin ja bereits in Addis war und zu Gesprächen mit der Afrikanischen Union vor einigen Monaten. Insofern, das zeigt auch, wie wichtig auch für uns die Afrikanische Union als Ansprechpartner ist.
Dann nehmen wir das nochmal mit fürs Auswärtige Amt. Schreiben wir es, Frau Jeckels. Oh, Moment, jetzt.
Ich muss Sie jetzt doch noch mal fragen, Sie haben gerade eben gesagt, Deutschland hätte diese Kriege nicht unterstützt. Wie genau würden Sie das denn nennen, wenn ein Land, ein anderes Land wegen dem Krieg mit einem Drittel der Militärgüter der Importierten unterstützt und vom IGH unterstützt und immer wieder die gemeinsamen Werte betont oder sagt, Israel habe unsere Drecksarbeit erledigt? Ist das keine Unterstützung?
Frau Jeckels, wir haben uns zu diesem Themenkomplex, sage ich mal, der ja ganz viele Facetten hat, hier von dieser Bank, glaube ich, schon viele, viele Stunden zu eingelassen. Es obliegt Ihnen, Ihre Schlussfolgerungen oder Ihre Beurteilungen des Verhaltens der Bundesregierung zu vollziehen. Aber ich werde mir das nicht zu eigen machen, sondern die Position der Bundesregierung werde ich jetzt auch nicht noch einmal hier im Detail, weil das, glaube ich, den Rahmen sprengen würde, zum Thema Verhältnis Israel, Palästina, Libanon und dergleichen. Aber die Positionen sind, denke ich, hinreichend bekannt. Und ich mache mir das, was Sie gerade in Ihrer Frage insinuiert haben, nicht zu eigen, sondern verweise darauf, was wir ausreichend von dieser Stelle zu den Themen kommuniziert haben.
Also das, für mich hört sich das jetzt an, als würden Sie sagen, 2 plus 2 ist 5.
Auch das obliegt Ihnen, dass Sie die Mathematik ein wenig anders deuten. Das ist nicht das, was ich gesagt habe. Aber wenn das das Ergebnis Ihrer Rechnung ist, dann ist das das Ergebnis Ihrer Rechnung.
Wenn es noch weitere Fragen dazu gibt, würde ich die vielleicht gerne nach hinten schieben, weil wir sonst wegkommen von den Terminen des Kanzlers und damit wir es ein bisschen strukturiert halten. Jubiläum der Lufthansa, gibt es dazu Fragen? Herr Jung.
Ja, eine Verständnisfrage, weil Herr Hille meinte, die Lufthansa ist Treiber von Innovationen. Habe ich ein bisschen gestockt. Können Sie uns noch mal ein Beispiel nennen?
Ja, ohne jetzt zu tief in die Geschichte einsteigen zu wollen, Herr Jung, aber die Lufthansa ist meines Wissens nach das erste Unternehmen gewesen als Luftfahrtunternehmen in Deutschland. Und das gibt ihm eine ganz besondere Bedeutung als Airline. Und wenn der Beginn der Luftfahrt in Deutschland als Unternehmen jetzt nicht eine Innovation ist, ohne jetzt da jeden einzelnen Schritt weiter zu beurteilen, dann weiß ich es auch nicht.
Ja, das war vor 100 Jahren. Aber Sie meinten ja, seit 100 Jahren Treiber von Innovationen. Können Sie uns mal in den letzten 10, 20 Jahren einen nennen?
Das ist ja nun das Wesen von Jubiläen, dass man sich daran erinnert, in diesem Fall 100 Jahre, was in den 100 Jahren Unternehmensgeschichte alles stattgefunden hat. Und dass die Lufthansa zweifellos ein wichtiges Unternehmen, insbesondere in der Luftfahrtbranche, aber auch darüber hinaus in Deutschland ist, das steht wohl außer Frage.
Herr Arnold dazu? Moment.
Ja, Sie sagten eben, die Bundesregierung wird alles tun, um Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Luftfahrtbranche zu unterstützen. Gilt das auch für den Klimaschutz?
Das gilt für den Klimaschutz genauso wie für die Wettbewerbsfähigkeit. Unser Ziel, und das mag uns von anderen unterscheiden, ist es allerdings, das in einen Ausgleich zu bringen. Es geht nicht um entweder Wettbewerbsfähigkeit oder Klimaschutz, sondern es geht um Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz. Und genau das ist die Ratio, wenn man so will, der Politik dieser Bundesregierung. Und das findet sich in den Maßnahmen dieser Bundesregierung wieder.
Frau Jeckels.
Wenn Sie sich aber zwischen Wettbewerbsfähigkeit, kurzfristiger Wettbewerbsfähigkeit, also Wachstum und Klimaschutz entscheiden müssten, würden Sie dann schon den Wachstum wählen, oder?
Erstens könnte ich sagen, Frau Jeckel, das ist eine hypothetische Frage, aber
finde ich gar nicht so hypothetisch.
Das ist das ist nicht unsere Herangehensweise. Es ist kein Entweder-Oder. Es ist ein Sowohl-als-auch. Es ist Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz. Aber so, wenn wir nicht wettbewerbsfähig sind, können wir auch nicht in dem Maße Klimaschutz betreiben, wie es nötig ist, weil dafür große Investitionen nötig sind. Wenn wir nichts für den Klimaschutz tun, werden wir nicht wettbewerbsfähig sein können. Sie sehen an dieser Beziehung, das eine geht vernünftigerweise nur mit dem anderen. Und da aber den richtigen Maß, das richtige Grad zu finden, das ist das Ziel der Bundesregierung, daran arbeiten wir und davon sind unsere Entscheidungen getragen.
Man könnte aber auch sagen, die Bundesregierung hat immer wieder verpasst, langfristig Investitionen in den Klimaschutz zu machen, damit man dann später klimaschützend wettbewerbsfähig ist. Das muss man ja dann irgendwann anfangen, damit es dann auch eintritt.
Das ist wiederum Ihre Interpretation dessen, was wir oder möglicherweise auch Vorgänger tun. Das ist nicht unsere Herangehensweise. Ich würde jetzt aber ungern dahin übergehen, jetzt einen Katalog von Projekten und Maßnahmen der letzten Jahre hier vorzubeten. Unser Ziel ist es, beides gleichzeitig zu betreiben, beides aber in einem sinnvollen Ausgleich, in einem sinnvollen Verhältnis, weil wir davon überzeugt sind, was ich gerade gesagt habe, dass beides engstens miteinander verbunden ist.
Herr Steiner.
Herr Hille, 100 Jahre Lufthansa, da gibt es auch einen Teil der Geschichte, der nicht besonders erfreulich war. Da würde ich gerne wissen, die Lufthansa hatte angekündigt vor etwa 2 Monaten, dass sie den Bereich des Nationalsozialismus, die Verwendung von Zwangsarbeitern etc. pp. Neu untersuchen lassen wollen würde. Welche Erwartung hat die Bundesregierung an diesen Teil der 100-jährigen Geschichte, an diese Firma?
Herr Steiner, es ist wichtig, dass wir insgesamt, aber natürlich auch Unternehmen, einen verantwortungsvollen, kritischen Umgang mit der eigenen Geschichte pflegen. Und das ist, Sie haben es schon angerissen, ja, steckt ja in der Entscheidung, das noch einmal betrachten zu lassen. Und genau das ist der richtige Weg, sich kritisch mit der eigenen Geschichte, in diesem Fall der 100-jährigen Geschichte, auseinanderzusetzen.
Gilt diese Aufforderung, sich kritisch damit auseinanderzusetzen, auch für weitere deutsche Industrieunternehmen, die es bereits zu jener Zeit gegeben hat, die möglicherweise ebenfalls nicht so genau in der Vergangenheit auf ihre eigene Vergangenheit geschaut haben?
Das spannt mir jetzt, Herr Steiner, einen etwas sehr großen Bogen. Wir sind jetzt hier bei den Terminen des Bundeskanzlers für die kommende Woche und wir sind beim 100-jährigen Jubiläum der Lufthansa. Und dazu habe ich mich eingelassen und alles andere kann man dann an anderer Stelle sicherlich besprechen. Aber das ist jetzt nicht das, wozu ich mich jetzt hier grundsätzlich einlasse. Ich habe gesagt, dass ein verantwortungsvoller, kritischer Umgang mit der eigenen Geschichte insgesamt angezeigt ist. Und das steht, glaube ich, für sich.
Herr Jessen, noch zur Lufthansa. Und dann würde ich gerne zum nächsten Punkt gehen in Anbetracht der Zeit, weil wir ganz viele Fragen noch auf der Liste haben. Herr Jessen, bitte.
Ja, ich wusste nicht, dass es so großes Interesse an der Luftfahrtindustrie gibt.
Freuen Sie sich
aber
doch.
Ich freue mich, klar.
Ja, Sie haben das Thema ja in erfreulicher Weise, wenn man so will, ausgeweitet. Der Aspekt Klimaschutz doch noch einmal. Die Kerosinpreise steigen deutlich, auch infolge des Krieges in Nahost gegen Iran. Damit wird Fliegen teurer. Es werden weniger Flüge stattfinden, das ist alle Erfahrung. Ist das unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes eine erfreuliche Entwicklung?
Herr Jessen, das können Sie, glaube ich, selber für sich beurteilen. Sie haben die Rahmendaten beschrieben. Auch auf die Luftfahrtbranche wirken sich die veränderten Bedingungen am Energiemarkt aus. Das ist so, das ist genauso, wie es sich auf den Markt in Deutschland auswirkt. Was Sie dann daraus für Interpretationen ziehen, bitte, das ist Ihnen überlassen.
Ja, aber das ist doch eine Regierungspressekonferenz hier, keine Jessen-Pressekonferenz.
Deswegen, manchmal habe ich einen anderen Eindruck.
Nö, ich frage die Bundesregierung, ob diese Entwicklung, deren Fakten ich, wie Sie sagten, zitiert habe, ob das aus Sicht der Bundesregierung eine erfreuliche Entwicklung ist. Jetzt können Sie doch nicht sagen, das können Sie selber machen. Damit würden Sie mich ja zum Teil der Bundesregierung erheben, was, glaube ich, nicht Ihr Ansatz ist.
Nee, das ist nicht mein Ansatz und so schnell geht das auch nicht, Herr Jessen.
Gott sei Dank.
Aber ich habe doch gerade auf eine andere Frage versucht, die grundsätzliche Idee der Bundesregierung zu verständlich zu machen, dass wir Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz gemeinsam denken. Sie sprechen jetzt externe Faktoren an und was wäre, wenn, was hat das für eine Bedeutung? Wir nehmen das zur Kenntnis, dass das so ist. Aber wie das bei solchen Bedingungen ist, die werden sich möglicherweise auch wieder ändern. Dann sind all Ihre Interpretationen über den Haufen geworfen. Also,
dann frage ich neu.
Dann freue ich mich drauf. Also ich habe jetzt außer dem nochmaligen Hinweis, Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz sind zwei Seiten einer Medaille, nichts weiter zu sagen.
Wir haben eine Ergänzung des
Umweltministeriums. Ja, um das Ganze vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, es gibt ja durchaus eine europäische Gesetzgebung dazu, die eben diesen Wandel von der Luftfahrt, wie sie heute ist, zu einer nachhaltigen Luftfahrt begleitet. Wir haben eben große Teile des Luftverkehrs, die eben nicht elektrifiziert werden können, was ja durchaus die klimafreundlichste Option wäre. Und wir müssen eben zunehmend auf klimafreundliche Luftkraftstoffe setzen. Und da gibt es ja eine klare Gesetzgebung, einen klaren Pfad, der eben der Industrie eben auch Investitionen ermöglicht. Gleichzeitig gibt es dazu auch Förderung. Das alles muss man eben mit bedenken. Und ich glaube, wir können wegkommen von den eher allgemeinen Begriffen Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz. Ich glaube, da lässt es sich sehr gut erkennen, wie denn das beides zusammengedacht wird, dass es einen klaren Pfad gibt. Wir geben der Industrie eben Planungssicherheit. Und am Ende haben wir Klimaziele, die wir bis 2050 in der Europäischen Union erreichen wollen. Denn die Luftfahrt kann man eben nicht nur alleine in Deutschland regulieren, sondern eben in der gesamten Europäischen Union. Und das passiert.
Ich würde gerne zum Sachsen-Anhalt-Amt weitergehen. Wir haben noch drei Termine von Herrn Hille und dann noch Reiseankündigungen von BMF und BMZ und dann ganz viele Fragen zum Thema Iran, Spritpreise, Energiepreise, Gasspeicher, Minentaucher, Rente, Libanon. Es ist ein großes Themenfeld, von daher kurze Erinnerung an die Zeit. Dann Sachsen-Anhalt-Abend. Gibt es dazu Fragen? Sehe ich nicht. Empfang des Iren? Sehe ich auch nicht. Die Artemis-Mission? Keine Fragen. Dann würde ich an das Finanzministerium einmal für eine Reiseankündigung übergeben. Bitte.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil wird am 15. und 16. April an der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington D.C. teilnehmen. Er nimmt dort an Sitzungen des International Monetary and Financial Committee, IMFC, sowie an dem traditionell am Rande stattfindenden G20-Treffen teil. Am Donnerstag, den 16. April, findet um 12.45 Uhr Ortszeit eine gemeinsame Pressekonferenz mit Bundesbankpräsident Dr. Joachim Nagel statt. Der Internationale Währungsfonds bleibt die zentrale Säule der globalen Finanzstabilität und des internationalen Währungssystems und Deutschlands starker Unterstützer. Themen werden unter anderem die Lage der Weltwirtschaft, Förderung von Wachstum und Investitionen und die globale Finanzmarktstabilität sein. Wenig überraschend wird dabei natürlich der Konflikt mit dem Iran mit seinen massiven weltwirtschaftlichen Auswirkungen ein wichtiges Thema sein. Die Bundesregierung begrüßt die vereinbarte Waffenruhe, die Lage bleibt aber weiterhin volatil. Der Zeitpunkt des Treffens und die globale Mitgliedschaft des IWF bieten beste Gelegenheit, um die aus dem Konflikt erwachsenen Folgen zu diskutieren. Auf die gemeinsame Einladung von Minister Klingbeil und seinem norwegischen Kollegen Jens Stoltenberg findet außerdem ein Treffen der Finanzminister und Finanzministerinnen der größten Geberländer für die Ukraine statt. In den aktuellen geopolitischen Konflikten darf die Ukraine nicht vergessen werden. Verzeihung, sie braucht finanzielle Planungssicherheit und Perspektiven für die wirtschaftliche Stabilität und den Wiederaufbau. Darum soll es bei diesem Treffen gehen. Zudem gibt das Zusammenkommen vieler verschiedener Akteure dem Minister auch die Gelegenheit, das ambitionierte Reformprogramm der Bundesregierung auf internationaler Bühne vorzustellen und so für den Investitionsstandort Deutschland zu werben.
Dann das BMZ, bitte.
Ja, vielen Dank. Auch Entwicklungsministerin Riem Alabali Radovan wird, wie der Finanzminister, kommende Woche nach Washington reisen und dort am Mittwoch und Donnerstag an der Frühjahrstagung der Weltbank teilzunehmen. Als deutsche Gouverneurin der Weltbank wird sie dort an der Sitzung des Entwicklungsausschusses, dem zentralen Gremium der Tagung, teilnehmen. Die Konflikte im Nahen Osten und die Auswirkungen des Iran-Kriegs auf Entwicklungsländer werden sicherlich viele Termine und Gespräche bei der diesjährigen Frühjahrstagung bestimmen. Daneben stehen aber auch unter anderem Initiativen zum diesjährigen Schwerpunktthema der Tagung Wasser sowie zur Stärkung der weltweiten Mütter- und Kindergesundheit auf dem Programm der Ministerin.
Vielen Dank. Ich möchte gleich mal kurz ankündigen, dass wir das Thema Iran so oder so auf der Liste haben, damit es jetzt nicht allzu durcheinander geht. Herr Jung, war es allgemein Iran dann? Es ist konkret ans BMF. Bitte.
Ganz konkret, weil IWF und Weltbank ja im globalen Finanz- und Kreditkreislauf eine zentrale Rolle spielen und wir jetzt ja das scheinbar das Ende des Petrodollars erleben. Wie wird sich der Finanzminister in Sachen Petrodollar, alternative Finanzkreisläufe und so weiter vor Ort einsetzen?
Da bitte ich um Verständnis, dass ich da jetzt konkreten Gesprächen nicht vorgreifen kann. Sollte es im Nachgang gegebenenfalls der Unterrichtung geben, würde ich das natürlich gerne tun.
Versucht Herr Klingbeil, das Petrodollar-System zu erhalten?
Zunächst einmal würde ich mir Ihre Terminologie nicht zu eigen machen, aber ganz losgelöst davon bleibe ich bei dem, was ich gesagt habe. Ich kann da jetzt an der Stelle Gespräche nicht vorgreifen.
Gibt es weitere Fragen, die konkret die Reisen der beiden Minister bzw. der Ministerin betreffen? Sehe ich nicht, dann würde ich tatsächlich zum großen Thema Iran kommen. Und Herr, Sie melden sich schon dafür, ja. Habe ich schon auf der Liste. Herr Eckstein, bitte. Ah, Entschuldigung, pardon.
Meinen Sie mich? Ich wurde schon mal verwechselt mit Herrn Eckstein. Ich weiß gar nicht, ob so ähnlich aussehen.
Entschuldigung, es tut mir leid.
Von Osten, aber alles
bitte
okay.
Bitte aus dem Protokoll streichen.
Herr Hehle, vielleicht können Sie noch ein bisschen ausführen zu den Ankündigungen des Bundeskanzlers gestern, mit dem Iran wieder Gespräche aufzunehmen. In welcher Rolle sieht sich da die Bundesregierung? Und es gab ja dann auch noch das Telefonat mit dem pakistanischen Ministerpräsidenten. Ich kenne Ihre Viersatzmeldung. Können Sie darüber hinaus noch etwas sagen? Wie lang ging das? Mit welchem Ziel ist der Bundeskanzler in dieses Telefonat gegangen?
Das sind zwei Teile, Pakistan, Iran. Ich trenne das mal, würde zu dem, was Sie zum Telefonat, dem angekündigten oder den angekündigten Kontakten mit Iran gesagt haben, auf das verweisen, was der Bundeskanzler gestern in seinem Statement gesagt hat. Er hat gesagt, nehmen wir als Bundesregierung jetzt auch die Gespräche mit Teheran wieder auf, nach langer Zeit des Schweigens. Wir tun das in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten und den europäischen Partnern. Und Zitat Bundeskanzler, unser Ziel ist, auf diesem Weg auch einen eigenen Beitrag zum Erfolg der anstehenden Verhandlungen zu leisten. Ich denke, das steht für diesen einen Teil für sich und für den anderen Teil. Pakistan, haben Sie ja selber schon darauf hingewiesen, wir haben der Bundeskanzler hat dieses Telefonat geführt. Der Bundeskanzler hat gewürdigt die Rolle Pakistans in der Vermittlung zwischen den USA und dem Iran. Der Bundeskanzler hat betont, dass es wichtig ist, dass dieser Konflikt jetzt zu einem Ende kommt und das nur auf diplomatischem Wege geht und dafür geworben, genau diesen Weg weiter zu bestreiten und Pakistan bestärkt in seiner Rolle als Vermittler.
Dann habe ich als nächstes Herrn Jung, ich wollte nur ganz kurz sagen, ich würde gerne jetzt bei dem außenpolitischen Teil bleiben, dass wir die Fragen innenpolitische Implikationen, Spritpreise, Energiepreise davon trennen. Herr Jung, bitte.
Ja, jetzt sind wir wieder beim Iran-Krieg, Herr Hille, den die Bundes- oder Herr Merz ja unterstützt hat, hat den Angriffskrieg nie verurteilt, hat Anfang März noch sich gefreut, dass das Mullah-Regime zu Ende kommt. Im Januar hat er gesagt, dass dessen Tage gezählt sind. Im Nachsatz hat er gesagt, dieses Regime hat keinerlei Legitimation, dieses Land zu regieren. Und jetzt will der Kanzler direkt mit diesem Regime widersprechen, dessen Legitimität er nicht anerkennt. Wie passt das zusammen?
Herr Jung, und Sie haben es schon wieder versucht oder nicht nur versucht, sondern getan, schon wieder
unter den Kanzler zitieren?
Und das haben Sie getan, aber vorher haben Sie auch schon wieder Unterstellungen mir gemacht. Das ist doch nicht hilfreich. Lassen Sie doch versuchen, dass wir das lassen. Ich gebe Ihnen gerne Auskunft über das, zu dem ich Auskunft geben kann. Aber ich möchte nicht ständig Unterstellungen zurückweisen müssen. Das ist doch für Sie und für mich genauso langweilig.
Leben wir in derselben Realität oder was?
Das tun wir, also faktisch offensichtlich ja. Ich weiß nicht, ob in jedem Bereich das immer so gilt. Der Bundeskanzler hat angekündigt, dass wir wieder Kontakte mit dem Iran aufnehmen. Aus ganz einfachem Grund, es geht darum, deutsche Interessen deutlich deutlich zu machen. Da geht jetzt auch gleich schon mal die Rede von Kurswechsel oder Anerkennung eines Regimes. Das ist mitnichten der Fall. Wir halten es einfach nur, also wir haben ja nie die Beziehungen zum Iran abgebrochen. Wir haben die Kommunikation eingestellt und nun ist es in einer solchen Lage durchaus sinnvoll, die eigenen Interessen auch in direkten Gesprächen deutlich zu machen. Und unser oberstes Interesse ist, dass dieser Konflikt im Iran zu einem schnellen Ende kommt. Und wir sehen ja jetzt schon heute und gestern, wie volatil die Lage ist. Nach der Ankündigung des Waffenstillstands ist nun die Straße von Hormuz wieder geschlossen und dergleichen. Also da ist noch ganz viel Wegstrecke zu gehen und dafür ist es wichtig, diesen Prozess ja diplomatisch zu unterstützen. Und genau das tun wir. Und das hat der Bundesaußenminister gestern in einem Gespräch mit seinem iranischen Amtskollegen Araghchi getan.
Nochmal zurück zu meiner Frage. Der Bundeskanzler hat diesem Regime seine Legitimität abgesprochen. Wie passt das jetzt zusammen, dass Sie mit demselben Regime jetzt wieder reden wollen? Weil wenn man mit denen redet, erkennt man ja die Legitimität an. Will man ja nicht mit denen reden. Das können Sie hier nicht leugnen. Das sind Tatsachen und Fakten und O-Töne. Wie passt das zusammen?
Herr Jung, es gibt diverse Sprichworte. Eins lautet, man muss mit denen tanzen, die im Saal sind. Also es bringt nichts, über alles immer moralisch den Stab zu brechen. Das ist Ihr gutes Recht, aber es ist keine Leitlinie für Politik. Und deshalb geht es darum, auch an dieser Stelle die Interessen, die Deutschland, die Europa hat, die wir alle haben, an einer Beendigung des Konfliktes auch in solchen Gesprächen deutlich zu machen. Den Iran auch aufzurufen, seinerseits jegliche Angriffe zu unterlassen. Wir fordern den Iran auf, die Straße von Hormuz für den Schiffsverkehr freizugeben. Und all diese Dinge kann man, und das fällt in den Bereich der deutschen Interessen, am besten natürlich auch direkt im Gespräch deutlich machen. Und genau das tun wir.
Dann habe ich Herrn Jessen, ich wollte noch kurz sagen, wenn ich ihn auf der Liste habe, Herrn Rinke, Frau Jeckels, Frau Lacerda und Herrn Höfele auch zum Thema. Herr Jessen, bitte.
Ja, ich möchte fragen zu dem Gespräch mit dem pakistanischen Premierminister. Dieser sogenannte Waffenstillstand ist ja auch deswegen keiner, weil es zwischen den Parteien strittig ist, ob nun Libanon Teil des Waffenstillstandes ist oder nicht. Israel und USA sagen nein, Iran sagt ja. Und Herr Scharif hatte gesagt, ja, gehört dazu, ist also Teil des Deals. Konnte das im Gespräch zwischen dem Kanzler und Herrn Scharif geklärt werden? Weiß der Kanzler jetzt, ob Libanon zum Deal gehört, des Waffenstillstands oder nicht?
Das Wichtigste ist, dass dieser Konflikt zu einem Ende geführt wird, dass diese Verhandlungen, die jetzt heute vermutlich anlaufen in Pakistan, dank der Vermittlung Pakistans, für die die Bundesregierung, der pakistanischen Regierung dankbar ist. Das hat der Bundeskanzler im Telefonat mit dem pakistanischen Premierminister deutlich gemacht. Und können Sie den Teil Ihrer Frage nochmal wiederholen?
Ja, der Kern der Frage war, ob der Bundeskanzler in diesem Gespräch sozusagen aus erster Hand hat klären können, ob Libanon in den Verhandlungen über den Waffenstillstand Teil des Waffenstillstandspakets ist oder nicht. Herr Scharif hatte in der Vergangenheit gesagt, ja, ist Teil, während USA und Israel sagen, nein, Libanon gehört nicht dazu. Hat der Kanzler die Gelegenheit, sich aus erster Hand zu informieren, genutzt und wie ist sein Erkenntnisstand? Gehört Libanon zum Waffenstillstandspaket oder nicht?
Ich habe ja gerade schon, vielen Dank noch einmal, ich habe ja gerade schon gesagt, dass noch ein langer Weg zu gehen ist. Die Verhandlungen gehen jetzt los und genau das sind die Dinge, die zeigen, wie volatil die Lage dort ist und wie wichtig es ist, dass das in Verhandlungen geklärt wird. Und dem dienen die Gespräche, die jetzt meines Wissens ja heute in Islamabad beginnen können. Und da müssen diese Fragen eindeutig geklärt werden, damit es zu einem Ende dieses Konflikts kommen kann, der seine Auswirkungen auf die ganze Welt hat. Und unser Ziel eben ist, wie schon mehrfach gesagt, diesen Konflikt schnellstmöglich zu einem Ende zu bringen.
Sie haben meine Frage nicht beantwortet, Herr Hille. Es war eine sehr konkrete Frage, Sie haben sie nicht beantwortet. Hat der Bundeskanzler im Gespräch mit Herrn Scharif klären können, ob Libanon zum Paket gehört oder nicht? Das war die Frage und die beantworten Sie zweimal nicht.
Herr Jessen, weil Sie doch lang genug hier dabei sind, um zu wissen, dass wir jetzt nicht en Detail aus derartigen Gesprächen berichten. Ich habe Ihnen aus dem Gespräch gerade schon auf die Frage des Kollegen gesagt, was ich dazu zu sagen habe, und alles andere gilt, das, was wir sonst haben. Wir sprechen jetzt nicht über die Details solch vertraulicher Gespräche, nicht über alle Details solch vertraulicher Gespräche.
Herr Rinke.
Danke. Herr Hele, das Auswärtige Amt ist jetzt nicht da. Ich hätte eigentlich ganz gerne was gewusst über das Gespräch, das der Außenminister mit seinem iranischen Kollegen geführt hat. Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können. Er hat ja danach eigentlich nur gesagt, dass er mit ihm geredet hat, aber die Inhalte blieben weitgehend offen. Deswegen die Frage, können Sie uns dann etwas Aufklärung geben?
Herr Rinke, ich verstehe Ihre Frage, Ihr Interesse in Anbetracht dessen, dass es eine sehr spezifische Frage, die den Bundesaußenminister ist, angeht. Würde ich Sie bitten, entweder die Frage auf Montag zu verschieben, und wenn es das nicht so viel Geduld hat, die Kolleginnen und Kollegen, die heute krankheitsbedingt hier nicht persönlich sein können, direkt anzufragen.
Ich habe die jetzt nur gestellt, weil ich dachte,
die hören zu. Also
genau. Also vielleicht kann das AA dann
tun die
einfach was nachliefern. Und kurze Nachfrage, weil Libanon eben schon angesprochen wurde. Frankreich hat ja jetzt gefordert, dass man das EU-Israel-Assoziierungsabkommen aussetzt wegen der israelischen Angriffe in Libanon. Würde die Bundesregierung das auch unterstützen?
Herr Rinke, Sie wissen auch, wie das in diesen Fällen der Fall ist. Diese Entscheidungen werden im Europäischen Verbund getroffen. Wir haben das zur Kenntnis genommen, und alles Weitere muss sich auf der Strecke zeigen. Der Bundeskanzler hat sich gestern ja auch grundsätzlich zu der Frage Libanon und dem Vorgehen Israels geäußert. Genauso wichtig ist es, dass die Hisbollah, also wie der Bundeskanzler das Verhalten der israelischen Armee kritisch beurteilt hat, ist es wichtig, dass die Hisbollah die Angriffe einstellt, die Waffen niederlegt. Denn ohne das wird es auch da nicht zu einem Ende des Konflikts kommen können.
Dann habe ich Frau Jackels, bitte.
Auch zum EU-Assoziierungsabkommen. Vor einigen Monaten gab es dafür ja die nötige Mehrheit, hätte Deutschland zugestimmt. Das heißt, das ist eigentlich der wichtigste Hebel, der Deutschland hat, um Druck auf Israel auszuüben und Israel dazu zu bewegen, sich vielleicht mehr an das Völkerrecht zu halten als bisher, was ja eindeutig nicht der Fall ist in den letzten 2 Jahren. Warum benutzen Sie diesen Hebel nicht?
Weil,
also aus welchem Interesse, was steht dahinter, was für eine Erwägung gibt es?
Ihre Einschätzung nicht teile, dass das der wichtigste Hebel, wie Sie gesagt haben, ist. Der wichtigste Hebel für uns sind die engen Kontakte zu Israel, die wir haben. Und gehen Sie davon aus, dass wir zu allen Themen, die Israel betreffen, mit Israel sehr klar im Gespräch sind. Wir hatten am Mittwoch schon das Thema, dass nicht nur die Dinge stattfinden, die öffentlich wahrnehmbar auf öffentlicher Bühne stattfinden, sondern dass der wesentliche Teil von Politik auch außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung stattfindet. Und von daher können Sie davon ausgehen, dass wir zu allem, was relevant ist, engstens mit Israel im Gespräch sind und der Überzeugung sind, darüber auch die meisten Dinge erreichen zu können.
Nun stellt sich ja für sehr viele Menschen in Deutschland die Frage, was das bringt, dass man immer wieder mit Israel spricht, aber dann keine Konsequenzen folgen lässt, wenn die nächste rote Linie überschritten wird. Und rote Linien wurden ja jetzt wirklich en masse überschritten durch Israel in den letzten Jahren. Können Sie also erläutern, inwiefern das bloße Sprechen mit Israel
Dinge ich teile bewirkt? Ich teile Ihre Einschätzung nicht, sehe auch, dass das Gegenteil schwer zu belegen sein wird. Also das Gedankenspiel, was wäre, wenn Deutschland nicht diese Kontakte zu Israel hätte? Aber gehen Sie davon aus, dass nicht nur wir unseren Einfluss auf diesen Kanälen klar und deutlich ausüben, sondern dass auch das Auswirkungen auf das Handeln hat. Aber das lässt sich nicht so belegen, wie Sie das vermutlich gerne hätten.
Dann habe ich Frau Lacerda.
Ja, Herr Hille, ich komme jetzt noch mal auf das Statement von dem Kanzler gestern zu den Entwicklungen im Nahen Osten. Als er gefragt wurde, ob er dann im Telefonat mit dem US-Präsidenten zu seiner Drohung, eine Zivilisation zu erloschen, ganz genau darauf eingegangen ist, ist er ausgewichen. Wie kann es dann sein, dass wenn ein Präsident, sag mal eben, heute Nacht wird eine Zivilisation erloschen, das ist eine Verrohung der Sprache, das ist eine Verschiebung des bisher Unsagbaren. Warum hat der Kanzler dieses Thema mit ihm nicht konkret gesprochen? Ist es jetzt eine neue Position, dass die Bundesregierung gegenüber den USA nicht so souverän auftritt? Gehört es zu diesem Themenkomplex dazu?
Auch die Einschätzungen teile ich nicht. Und ich teile nicht Ihre Bewertung, dass der Bundeskanzler dem ausgewichen sei. Im Gegenteil, er hat auf die Frage, ich habe hier das Statement mit dabei, auf die Frage des Kollegen Rinke, hat er sich genau zu der Frage eingelassen. Ich kann das gerne noch einmal zitieren, aber wenn Sie es auch vorliegen haben, können Sie sicher anschauen, wie der Bundeskanzler die Lage beurteilt.
Ja, aber auch der hier sitzende Herr Rinke hat genau danach gefragt, weil es eben wenig substanziert gewesen ist. Also nochmal die Frage ganz konkret, Herr Hille. Warum hat der Bundeskanzler nicht diese Drohung spezifisch mit dem Präsidenten besprochen? Warum ist es so?
Frau Lacerda, es tut mir leid, dass Ihnen die Antwort des Bundeskanzlers offensichtlich nicht gefällt. Aber das ist Ihr gutes Recht. Aber der Bundeskanzler hat auf die Frage geantwortet. Er hat möglicherweise eine andere Beurteilung, als Sie das haben. Das vermag ich nicht zu sagen. Aber ich muss es vielleicht doch nochmal wörtlich zitieren, damit es klar ist. Der Bundeskanzler hat auf die Frage gesagt, ich habe das auch wie Sie es nennen, die Verrohung der Sprache. Ich habe das auch als einen rhetorischen Teil seiner Strategie gegenüber dem Iran empfunden. Ich glaube, dass er selbst nicht davon ausgegangen ist, dass man ein Land wie den Iran vollkommen auslöschen kann. Dazu wäre es nach meiner festen Überzeugung nicht gekommen. Es war ein Teil seiner Strategie im Umgang mit dem Iran. Und das hat ja jetzt auch zu einem jedenfalls vorläufigen Ende der Kampfhandlungen und auch zu einem vorläufigen Ende der gegenseitigen Rhetorik geführt. Zitat Ende.
Frau Lacerda, ich würde gerne eins weitergehen. Glaube ich.
Aber die Frage wurde nicht beantwortet.
Wir können, glaube ich, nur das nehmen, was Herr Hille sagt. Wir müssen auch mal weiterkommen. Wenn wir das jetzt dreimal nachfragen oder fünfmal nachfragen, kommen wir in der Zeit leider nicht vorwärts. Also ich kann Ihr Ansinnen verstehen. Herr Höfel
hat
sich...
Iran hat sich erledigt.
Iran hat sich erledigt bei Ihnen. Gut, dann ist Herr Jung noch mal dran.
Herr Hille, sind aus Sicht des Bundeskanzlers die Tage des iranischen Regimes weiterhin gezählt?
Ich glaube, Herr Jung, wenn Sie das Statement gestern verfolgt haben, haben Sie gehört, was der Bundeskanzler zu diesem Thema zum jetzigen Zeitpunkt zu sagen hat. Ich erspare es jetzt Ihnen und uns, die gesamte Passage da noch einmal vorzutragen.
Ja, das hat er ja nichts gesagt. Ich beziehe mich auf seine vergangenen Aussagen, da hat er gesagt, das iranische Regime, dessen Tage sind gezählt, dementsprechend, da wir jetzt eine neue Weltlage haben. Verstehen Sie mein Interesse, was Sie aber nicht beantworten wollen? Und nochmal eine Nachfrage zum Thema der Kollegin gerade. Wenn ein Weltenführer ankündigt, eine Zivilisation auszulöschen, dann ist das, was Sie gerade uns ja auch nochmal vorgelesen haben, eben keine Verurteilung. Die Bundesregierung verurteilt also nicht, wenn jemand, der mächtigste Mann der Welt, ankündigt, eine Zivilisation auszulöschen. Das können Sie uns hier nicht bestätigen, richtig? Ich habe keine Verurteilung gehört.
Herr Jung, und jetzt zum dritten Mal haben Sie schon wieder eine Suggestion in Ihrer Frage versteckt. Ich habe gerade gesagt, was der Bundeskanzler gestern zu dem Thema in dem Statement gesagt hat. Was Sie daraus für Interpretationen ziehen, noch einmal, das ist Ihnen überlassen. Aber Sie müssen es auch uns überlassen, was wir zu Dingen an welcher Stelle sagen. Und noch einmal auch der Hinweis darauf, wir haben eine öffentliche Dimension von Politik und wir haben eine nicht öffentliche Dimension von Politik. Und Sie müssen nicht immer davon ausgehen, dass die Dinge, die nicht öffentlich stattfinden, auch öffentlich stattfinden und umgekehrt.
Dann habe ich Herrn Steiner und dann noch Herrn Jessen und Frau Jeckels. Und dann würde ich gerne zu einem neuen Thema springen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben und ich noch jede Menge auf meiner Liste habe. Herr Steiner, bitte.
Geht auch fix, Herr Hille, weil Sie es jetzt so oft gesagt haben und der Kanzler es gestern auch gesagt hat, dass seit langem nicht mehr mit dem Iran gesprochen worden sei. Können Sie das bitte mal konkretisieren für uns alle, seit wann denn nicht mehr mit dem Iran gesprochen wurde?
Das kann ich konkretisieren, Herr Steiner. Die Bundesregierung hat seit der brutalen Niederschlagung der friedlichen Proteste Anfang des Jahres nicht mehr hochrangig mit dem Iran gesprochen. Ein letztes Gespräch auf Ebene des Bundeskanzlers hat Mitte 2024 stattgefunden, des damaligen Bundeskanzlers.
Und das heißt, das letzte Gespräch sonst nicht des Bundeskanzlers war noch Anfang des Jahres?
Der Bundesaußenminister war zuletzt im Dezember 25 mit dem Iran in Kontakt.
Danke.
Dann Herr Jessen, bitte.
Herr Hille, ich glaube, es ist keine Suggestion, wenn ich Ihr Zitat richtig verstanden habe. Die Androhung der völkerrechtlichen, zivilisatorischen Existenzvernichtung sei ein rhetorischer Trick gewesen, der wohl in der Praxis nicht so gemeint gewesen sei. Das war, glaube ich, der Kern Ihres Zitats. Ist aus Sicht der Bundesregierung ein solcher rhetorischer Trick, eine solche verbale Androhung der Völker der kulturellen Existenzvernichtung ein zulässiges Mittel der internationalen politischen Rhetorik und Diplomatie?
Herr Jessen, in dem Wissen, dass Sie das natürlich in keiner Weise zufriedenstellt, ich habe dem, was der Bundeskanzler gestern und ich gerade hier gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
Ja, aber da in dem, was gesagt wurde, gestern wie heute und in Ihrer Interpretation heute, aus dem geht nicht hervor, ob es für die Bundesregierung ein legitimes, ein zulässiges Mittel der internationalen verbalen Diplomatie ist, hätte ich gerne eine Antwort darauf. Wenn Sie jetzt sagen, Sie haben nichts hinzuzufügen, bedeutet das ja, dass Sie keine Antwort geben wollen oder können.
Nein, das bedeutet das nicht. Nach meinem Dafürhalten ist die Antwort, wie ich es gerade bei Frau Lacerda versucht habe, schon so deutlich zu machen und auch auf die Frage des Kollegen Jung deutlich gemacht habe, durch das, was der Bundeskanzler gestern in seinem Statement auf die Frage gesagt habe gegeben. Wir weichen dem nicht aus. Wir haben eine Antwort gegeben. Sie sind mit der Antwort nicht zufrieden. Das ist Ihr gutes Recht. Aber wir haben dadurch nicht können es keine andere Antwort geben als die Antwort, die wir gegeben haben.
Frau Jeckels.
Sie legitimieren ja damit diesen rhetorischen, ich will es nicht Kniff nennen, weil das ein bisschen zu schön klingt, den Donald Trump da angewendet hat. Diese Rhetorik hat aber dafür gesorgt, dass Millionen von Menschen in Angst und Schrecken schlafen gegangen sind und dachten, vielleicht leben sie morgen nicht mehr. Das ist ja nichts Harmloses, das ist ja nichts, was man einfach so tut und es hat keine Folgen, auch wenn es rein strategisch war. Insofern ist ja die Frage trotzdem angebracht, ob der Bundeskanzler diese Art von Rhetorik als ein richtiges Mittel der internationalen Politik empfindet, die ja Folgen hat.
Sie können diese Frage jetzt noch von verschiedensten Stellen 2, 5, 10 Mal stellen. Ich werde keine andere Antwort geben. Wir legitimieren mit dem, was der Bundeskanzler gesagt hat, gar nichts. Der Bundeskanzler hat seine Einschätzung zu diesem Sachverhalt abgegeben. Noch einmal, wenn Sie mit dieser Antwort nicht zufrieden sind, ist das Ihr gutes Recht. Aber Sie müssen bitte akzeptieren, dass das die Antwort des Bundeskanzlers und meine Antwort ist.
Die Nichtverurteilung eines solchen Statements ist ja mindestens eine Normalisierung dessen. Und ich frage mich auch, also Sie sitzen ja hier in der Bundespressekonferenz, um uns dann weitere Fragen zu vorhergemachten Statements nochmal zu beantworten.
Können Sie noch die Frage anfügen?
Genau, also warum sitzen Sie dann hier und beantworten diese Fragen nicht oder weigern sich dann, diese Fragen weiter zu beantworten? Das verstehe ich nicht ganz.
Auch da teile ich Ihre Einschätzung nicht. Nach meinem Dafürhalten verweigere ich mich seit 50 Minuten nicht, irgendwelche Fragen zu beantworten. Sie sind nur mit meinen Antworten, mit unseren Antworten nicht zufrieden. Das ist das gute Recht in einer Demokratie, mit den Antworten nicht zufrieden zu sein. Aber das führt nicht dazu, dass wir andere Antworten geben.
Ich würde das Thema jetzt gerne abbinden, weil wir wirklich nicht mehr viel Zeit haben und die Liste noch sehr, sehr lang ist und es sehr viele unterschiedliche Themen noch gibt und die anderen Kollegen auch noch das Recht haben sollten, diese Fragen zu stellen. Herr Rinke, bitte zum Thema Spritpreise.
Und wir auch, wenn ich das anfügen darf, am Mittwoch auch schon eine Stunde 20 hier saßen.
Ja, Sie wissen ja, dass das nicht so eine offizielle Limitierung gibt. Herr Rinke, bitte.
Ja, danke. Heile. Die Wirtschaftsministerin hat kurz vor dieser Regierungspressekonferenz Statements gemacht und zwar parallel zu dem Treffen des Finanzministers im Finanzministerium mit Sozialpartnern und hat gesagt, dass sie kategorisch eine Übergewinnsteuer ablehnt, so wie der Kanzler. Der Finanzminister wiederum hat gestern am Nachmittag gepostet, dass er aber trotzdem eine Übergewinnsteuer möchte. Deswegen die Frage, wie viele Bundesregierungen haben wir eigentlich im Moment, weil diese Debatte läuft ja schon eine ganze Weile. Es gab gestern ein Machtwort des Kanzlers. Vielleicht können Sie ein bisschen erklären, wie dieser Prozess ist und was jetzt für die Bürger wirklich kommt. Welche Entlastung und ob es eine Übergewinnsteuer gibt oder nicht.
Die einfache, weil kürzeste Antwort vorweg. Wir haben eine Bundesregierung. Das wird Sie nicht überraschen, dass ich das sage. Ansonsten sind wir in permanentem Austausch und Gesprächen, das wissen Sie, innerhalb der Koalition, sowohl zu dem Thema, wie gehen wir mit den Energiepreisen um, als auch mit dem großen, weil längerfristigen Thema, wie gehen wir mit anstehenden Reformen um, wie können wir Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen. Und in dieser Debatte gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen, von Ansätzen, die alle auf dem Tisch liegen. Es ist gut und richtig und legitim, dass man Vorschläge macht innerhalb einer Koalition. Ist das im besten Fall, sind das abgestimmte Vorschläge oder sie werden dann zu abgestimmten Vorschlägen. Aber das ist das Wesen von Abstimmungen, dass man aus unterschiedlicher Sicht auf Themen gucken kann und unterschiedliche Vorschläge machen kann. Und dann gilt es, darüber zu sprechen und gemeinsame Lösungen zu finden. Und genau auf diesem Weg sind wir.
Aber wenn ich nochmal nachfragen darf, der Kanzler hat gestern in seinem Statement explizit angekündigt, er habe Finanz- und Minister und Wirtschaftsministerin aufgefordert, gemeinsame Vorschläge vorzulegen. Das, was jetzt heute Morgen passiert ist oder gestern Nachmittag, ist ja genau das Gegenteil. Also beide haben gegensätzliche Vorschläge vorgelegt. Haben die Botschaft des Kanzlers nicht erreicht? Wird er da jetzt nochmal nachsteuern?
Ich habe wahrgenommen, in der vergangenen Woche, da gab es Vorschläge aus dem Bereich des Bundesfinanzministeriums, dann gibt es andere Vorschläge aus dem Bereich des Bundeswirtschaftsministeriums, dann gibt es andere Vorschläge aus den Koalitionsfraktionen. All diese Vorschläge liegen auf dem Tisch. Ja, es ist die Aufgabe der beiden verantwortlichen Minister, Ministerin Reiche und Minister Klingbeil, gemeinsam Vorschläge vorzulegen, aber auf dem Weg zu gemeinsamen Vorschlägen kann es durchaus vorkommen oder ist es ganz legitim, dass es auch erste Vorschläge gibt, an denen man sich annähern muss. Und das ist offensichtlich der Fall. Das Ziel bleibt, was der Bundeskanzler gestern gesagt hat, Sie haben es zitiert, dass die Wirtschaftsministerin und der Finanzminister gemeinsame Vorschläge vorlegen. Das ist die Erwartung des Bundeskanzlers und dann schauen wir, wie sich das vergegenwärtigt.
Herr Höfele.
Ja, Höfele, DTS, hallo. Auch zu dem Statement der Ministerin Reiche. Sie hat auch gesagt, oder sie hat gesprochen von Mehreinnahmen, die der Bund hat, unter anderem durch höhere Mehrwertsteuer, jetzt durch die höheren Energiepreise. Frage ans BMF, aber ich glaube, da gibt es ja auch Dissens drüber. Oder von welchen Mehreinnahmen geht denn das Finanzministerium jetzt aus?
Wir haben uns dazu ja schon verschiedenfach hier geäußert, zu genau dieser Frage. Da ist eine so klare Zahl, wie Sie das jetzt ein Stück weit verlangen, nicht ohne weiteres möglich. Verzeihung, ich schaue mal ganz kurz. Aber genau, also konkret zu den möglichen Mehreinnahmen kann ich jetzt keine Zahlen oder dergleichen nennen. Das ist jetzt in der Form zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Das BMF hatte sich in der Vergangenheit ja auch dazu geäußert und auch nochmal unterstrichen, dass derzeit nicht von Mehreinnahmen ausgegangen wird.
Aber genau, also ich meine, die Lage entwickelt sich ja. Also ich glaube, deswegen darf man heute auch nochmal neu nachfragen. Gehen Sie denn jetzt mittlerweile von Mehreinnahmen aus?
Nach meiner Kenntnis hat sich dazu derzeit nichts geändert. Ich schaue mal, ob ich Ihnen da im Zweifel was nachreichen kann, sollte sich da was geändert haben.
Herr Steinhäuser.
Herr Hille, der Kanzler hat gestern ja gesagt, falls die Preise jetzt entgegen der aktuellen Entspannungssignale weiter und dauerhaft deutlich steigen, dann werden wir mit gezielten Entlastungen reagieren. Jetzt sollen Frau Reiche und Herr Klingbeil also was gemeinsam ausarbeiten und dann gucken Sie jeden Tag auf die Zapfsäule und wenn es über 2,20 bleibt, dann kommt das alles gar nicht und wenn es über 2,50 geht, dann gibt es Entlastungen oder auf welchen Preis, auf was wartet da der Kanzler, bis Entlastungen dann kommen?
Politik funktioniert nicht so schematisch, wie Sie das gerade eben holzschnittartig erläutert haben. Entschuldigung, wir sind da in dem, genau wie Sie es gerade zitiert, vom Bundeskanzler zitiert haben, in einem solchen Prozess. Wir sehen natürlich, wie sich die Krise im Nahen Osten auswirkt auf die Energiepreise und den Energiemarkt in Deutschland. Wir wissen, dass das für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen, Mittelstand herausfordernd ist, eine Belastung ist. Wir verfolgen das engmaschig. Wir haben erste Maßnahmen getroffen. Ich darf das Kraftstoffmaßnahmenpaket noch einmal in Erinnerung rufen mit der bekannten 12-Uhr-Regel, mit aber vor allen Dingen auch den Veränderungen beim Kartellamt und der Beweislastumkehr. Das sind Dinge, die jetzt erst einmal ihre Wirkung entfalten müssen. Der Betrachtungszeitraum, der jetzt bisher hinter uns liegt, heißt das Osterwochenende, ist kein wirklich repräsentativer Zeitraum, in dem man das sinnvoll beurteilen kann. Das Kartellamt arbeitet oder beobachtet das sehr eng, hat verschiedene Taskforces eingerichtet. Und wenn sich da ergibt mit dem Instrumentarium, das dem Kartellamt zur Verfügung steht, dass es zu nicht gerechtfertigten Gewinnen kommt, dann kann das Kartellamt dagegen vorgehen. Mit all diesen Instrumenten haben wir jetzt das Kartellamt noch einmal ausgestattet und diese Instrumentarien verschärft. Und gleichfalls sind wir dabei, weil wir eben Politik besteht daraus, auch vorbereitet zu sein. Und wie der Bundeskanzler es gesagt hat, wenn die Lage sich dann so verfestigt, wir wissen nicht, wie es in der Straße von Hormuz weitergeht. Sie nehmen auch wahr, wie kleine Entscheidungen schon wiederum größere Auswirkungen haben an Aktienmärkten und so weiter. Lange Rede. Politik besteht daraus, alle Facetten im Blick zu haben und voranzutreiben. Und genau dem schließt sich das an, was der Bundeskanzler gesagt hat, dass er die verantwortlichen Ministerin und den Minister auffordert, gemeinsam Vorschläge zu machen, um dann für den Fall, dass wir Entlastungen beschließen wollen, vorbereitet zu sein.
Das BMF hat einen
Nachricht. Genau. Ich war jetzt eben kurz von einem technischen Bug irritiert, aber es ist in der Tat so, nein, wir gehen weiterhin nicht von Mehreinnahmen bei der Mehrwertsteuer aus. Hintergrund sind ein geringerer Verbrauch und eine gewisse Konsumzurückhaltung aufgrund der hohen Preise und im gewerblichen Bereich gehen wir ebenfalls nicht von Mehreinnahmen aus.
Ich habe auch eine Nachreichung bekommen von meiner Redaktion. Also 200 Millionen Euro hat die Ministerin Reiche heute Morgen konkret benannt. Also das Finanzministerium widerspricht dem, höre ich da so.
Ich kann natürlich jetzt die Worte der Ministerin, da würde ich an den Kollegen abgeben wollen, aber also mein aktueller Stand ist in der Tat, dass wir aus den eben genannten Gründen nicht von Mehreinnahmen ausgehen zum aktuellen Zeitpunkt.
möchte ganz kurz darauf hinweisen, wir haben jetzt halb. Ich habe zu diesem Thema noch Fragen von Herrn Meurer, Herrn Jung, Herrn Rinke, Frau Sittler und Herrn Jessen. Und wir haben noch die Themen Gasspeicher, Minentaucherstrategie Reserve, Memorial Ungarn, die Geschichte des BPA und Nigeria. Vielleicht kriegen wir das in einer Viertelstunde durch, wenn sich alle ein bisschen diszipliniert.
Ich freue mich drauf.
Genau. Dann Herr Meurer, bitte.
Ja, ich würde gerne wissen, wie sieht der Fahrplan aus? Welche Rolle spielt das Treffen am Sonntag, wo nicht ganz klar war, ist das ein Koalitionsausschuss oder ein Treffen unter einem anderen Namen? Wird es da schon die gemeinsamen Vorschläge von Frau Reiche und Herrn Klingbeil geben?
Herr Meurer, wie gerade schon gesagt, die Koalition ist ja permanent im Austausch zu den Fragen Energiepreise, Reformen. Aber sehen Sie es mir nach, dass ich jetzt hier zu Zwischenständen und auch zu möglichen Gesprächsrunden, ob und in welchem Format und wann und wo sie stattfinden, ich das jetzt nicht hier weiter kommentiere.
Herr Jung.
Eine Verständnisfrage ganz kurz, Herr Grewe. Also ich verstehe Sie richtig, dass die Ministerin leistungslose Zufallsgewinne von Unternehmen, gemeinen Übergewinne genannt, gut findet. Ist das das wirtschaftliche Verständnis der Ministerin?
Nee, ich mach mir Ihre Frage nicht zu eigen. Die Ministerin hat sich eben geäußert und die Worte der Ministerin stehen für sich.
Ja, darum frage ich. Wir reden hier von leistungslosen Zufallsgewinnen von Unternehmen, die von Schock und Krieg profitieren. Damit hat die Ministerin kein Problem. Das ist die Verständnisfrage. Brauchen Sie nicht sich so eigen machen, sondern einfach nur die Frage verstehen und sie beantworten.
Herr Hille hat eben, glaube ich, deutlich gemacht, es gibt in der Regierung gerade genau diese Abstimmung zu Maßnahmen und da liegen verschiedenste Optionen auf dem Tisch und die werden innerhalb der Regierung diskutiert und natürlich gibt es da auch unterschiedliche Einschätzungen und genau deshalb ist es gut, dass man gemeinsam berät und das tut die Bundesregierung in all den verschiedenen Formaten und Foren, die es da gerade gibt und wird entsprechend zu Ergebnissen kommen. Den kann ich aber nicht vorgreifen und ich kann auch nicht einzelne dieser Maßnahmen und Optionen hier im Einzelnen durchdeklinieren.
Es ging um die Haltung der Ministerin.
Und die Ministerin hat sich heute geäußert und die Worte der Ministerin stehen für sich.
Dann Herr Rinke, bitte.
Ja, eine kurze Nachfrage an Herrn Grewe oder an Herrn Hille. Die Ministerin hat auch gesagt, dass sie eine Senkung der Dieselsteuer für das Speditionsgewerbe möchte. Ich hätte gerne gewusst, ob diese Maßnahme schon in der Bundesregierung verabredet ist und auch kommt. Oder ist das auch einer der Vorschläge, den sie macht, der aber noch nicht abgestimmt ist?
Also weder kann ich Vorschläge, die hier kommen. Ich habe ja gerade skizziert, dass es in der Bundesregierung eine entsprechende Diskussion gibt und die zu Ergebnissen führen wird. Und hier gilt es auf Belastungen zu schauen, Belastungen von Bürgerinnen und Bürgern, die Pendler und natürlich auch auf spezifische Wirtschaftsbereiche. Und da ist natürlich der Transportbereich ein wichtiger. Und darauf hat die Ministerin hingewiesen. Aber ich kann hier heute weder was ankündigen noch vom Tisch nehmen und würde mich jetzt wiederholen.
Aber es ging ja nur darum, es ist also auch ein Vorschlag von ihr. Das ist jetzt noch keiner, der innerhalb der Bundesregierung abgestimmt ist.
Das ist ein Vorschlag, der aktuell diskutiert wird.
Frau Sittler.
Ganz kurz, Herr Rinke, nur als Reminder würde ich auch noch mal auf die Aussagen des Bundeskanzlers von gestern hinweisen, der ja auch zu Hilfen Kriterien aufgestellt hat, die in dem Prozess, in dem wir uns gerade befinden, ich hatte gerade gesagt, eine Reihe von Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen, die gelten müssen. Ich kann es gerne auch noch einmal sagen, eines dieser Prinzipien lautet, wenn es Entlastungen geben wird, dann müssen sie gezielt sein. Das heißt, dass wir die Hilfen nicht mit der Gießkanne ausschütten können. Die Entlastungen müssen direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Zweitens wollen wir keine Eingriffe in den Markt und so weiter. Sie können das selber im Protokoll vorlesen. Das sind die Leitplanken, von denen wir reden und die Teil des Prozesses sind, der gerade läuft.
Frau Sittler.
Ich ziehe zurück, damit wir zum Gas kommen können.
Dann habe ich noch zu dem Thema Herrn Jessen.
Und dann ja, geht wohl ans Wirtschaftsministerium. Die letzten Tanker, die vor dem Irankrieg durch die Straße von Hormuz fahren konnten, sind gestern oder heute angekommen. Selbst wenn die Straße wieder frei passierbar würde, würde es ein bis zwei Monate dauern, bis dieser Nachschubweg wieder erneut möglich ist. Das bedeutet, es kommt eine reale Versorgungsknappheit auf Deutschland zu. Wie reagiert die Bundesregierung darauf? Werden weitere Ölreserven freigegeben zur Kompensation oder müssen wir irgendwo mit Rationierungen rechnen?
In dieser Woche wurde ja deutlich, dass es erste Schritte gibt. Politisch haben wir das vielfach diskutiert. Weiterhin ist die Lage aber so, dass es in Deutschland keine Knappheiten gibt und dass sich auch keine physischen Knappheiten an Mineralölprodukten oder an Rohöl andeutet. Das ist in anderen Weltregionen anders. Das haben Sie ja auch geschildert und das ist so. In Deutschland ist es aber eben nicht der Fall. Gleichwohl, der Preisschock gilt, der im Weltmarkt wurde 20% Rohöl und Gaskapazität entzogen und deshalb sind entsprechende Reaktionen gekommen und gefallen. Die IEA hat dazu aufgefordert, in einer gemeinsamen Aktion Reserven freizugeben. Dem haben wir uns angeschlossen, trotz keiner physischen Knappheiten. Und diese Freigabe erfolgt, wurde aber in Deutschland auch nicht zu 100% abgerufen. Auch das erfolgt in mehreren Schritten und der erste Schritt hat auch nicht dazu geführt, dass die vollends abgerufen wurde. Ein weiteres Indiz oder eine weitere klare Botschaft, dass diese Knappheiten hier in Deutschland weiterhin nicht bestehen. Und an dieser Lage hat sich nichts geändert. Gleichwohl beschreiben Sie es ja komplett richtig, dass der Angebotsentzug nicht von heute auf morgen sich ändert und die Frequenz von Tankern muss weiter genau angeschaut werden und die Taskforce im Bundeswirtschaftsministerium tut dies mit allen relevanten Akteuren weiterhin und schaut genau auf diese Bereiche und auch auf die Versorgungslage, die aber weiter in Deutschland gesichert ist.
Wenn es nur objektive Tatsache ist, und das haben Sie bestätigt, dass für die nächsten mindestens ein bis zwei Monate kein Hormuzöl, um es mal so zu sagen, nach Deutschland kommen kann. Wie ist es dann möglich, dass Sie sagen, nee, es gibt da gar keine Knappheit, wenn das wegfällt? Wie hoch ist der Anteil, der kompensiert werden müsste, wenn, und das steht ja fest, auf absehbare Zeit kein Öl, das durch die Straße von Hormuz käme, nach Deutschland gelangen kann?
Deutschland bezieht kein LNG und nur sehr geringe Mengen aus der Region. Und insofern sind die anderen Flüsse alle stabil. Und insofern gibt es keine physischen Knappheiten. Sehr geringe Mengen Öl. Also kein LNG und sehr geringe Mengen Öl.
Ich kann das noch numerisch konkretisieren. 6% des Rohöls kommen aus dem Nahen Osten. Also, wie der Kollege sagt, eine sehr geringe Menge. Und das beantwortet Ihre Frage.
Dann bleiben wir beim Wirtschaftsministerium. Herr Steiner hat eine Frage zum Thema Gasspeicher.
Genau, ich würde von Herrn Grewe gerne wissen, die Pläne zum Thema Gasspeicherungen respektive eben Gasreserve. Da würde ich gerne wissen, was können Sie uns dazu konkret sagen und warum soll das Ganze erst zum Jahr 2027 kommen?
Also erstmal mache ich mir da Zeiträume nicht zu eigen. Sie wissen, um uns gegen exogene Schocks abzusichern im Bereich Gas, wird derzeit ein zusätzliches Instrument erarbeitet im Bundeswirtschaftsministerium, und zwar eine strategische Reserve. Und aktuell sind wir dabei, genau zu schauen, wie diese exakt ausgestaltet werden kann. Diese soll strikt vom Markt getrennt als reine Krisenvorsorge vorgehalten werden. Und dadurch würde der Markt eben auch nicht verzerrt und die Wintervorsorge könnte weiterhin effizient und vom Markt wahrgenommen werden. Gleichzeitig würde der Staat die Verantwortung für die Krisenvorsorge übernehmen. Und hier sind wir weiter in Gesprächen auch mit Stakeholdern und natürlich innerhalb der Bundesregierung, um dann ein finales Konzept vorzulegen und zu verabschieden.
Es gab ja vom vergangenen Herbst bereits eine entsprechende Vorarbeit einer Studie, welche Maßnahmen zur Sicherung der Gasversorgung in Form einer strategischen Reserve oder Ähnlichem denn möglich wären. Die staatliche Gasreserve war da nur eine von mehreren Möglichkeiten. Legen Sie sich denn jetzt tatsächlich auf diesen Weg fest oder steht auch diese Grundsatzentscheidung noch offen?
Hier muss ich um Verständnis bitten, dass ich das heute nicht auf die Details eingehen kann. Sie haben recht, das Gutachten wurde in Auftrag gegeben, die Optionen wurden geprüft. Ein Ergebnis war, dass der Gasspeichermarkt grundsätzlich sehr gut funktioniert und eine umfassende, effiziente Wintervorsorge organisieren kann. Und das ist sicherlich eine Erkenntnis, die uns auch handlungsleitend da prägt. Aber ich kann nicht heute schon auf die Details des Konzeptes eingehen.
Herr Rinke.
Eine kurze Nachfrage, Herr Greve. Sie haben jetzt nichts zum Zeitpunkt gesagt, aber in den Berichten, die es jetzt gibt, ist davon die Rede, dass 10% der Gasspeicher zur Reserve erklärt werden sollen. Stimmt das?
Das sind etwaige Berichte aus dem Ministerium, die ich aber nicht hier offiziell bestätigen kann.
Herr Steiner?
Kurze Nachfrage dazu, weil diese 10% zufälligerweise relativ deckungsgleich sind mit den leergelaufenen Speichern in Bayern, also den UGS-Speichern, die relativ langsame Speicherkapazitäten enthalten und sich deswegen wirtschaftlich schon gar nicht rechnen. Was können Sie denn dazu sagen? Gibt es Gespräche mit den entsprechenden Betreibern dort?
Nee, hier muss ich mich auf meine Antwort von eben zurückziehen. Es tut mir leid, aber zu weiteren Details kann ich mich da noch nicht äußern.
Kurze Frage, Herr Heimbach, war Ihre Frage auch dazu? Okay, okay dann, ne? Alles gut, dann machen wir gleich noch. Dann würde ich übergehen zu Herrn Thura. Nee, falsches Mikro. Hier, jetzt bitte.
Herr Hille, Stichwort Russland-Memorial. Die Organisation ist für extremistisch eingestuft worden von einem Gericht und verboten worden. Wie bewertet die Bundesregierung, wie bewertet der Kanzler das und was kann man tun, um die Mitarbeiter der Organisation jetzt in irgendeiner Form zu unterstützen?
Herr Thura, ich würde Sie bitten, diese Frage oder die Kolleginnen und Kollegen vom AA hören da mit. Die werden sich darum kümmern, das ans AA zu stellen.
Dann hätte ich
eine Frage?
Ja, dann hätte ich vielleicht zu einem anderen Thema. Wenn
machen Sie es gleich dran, dann machen wir das.
Dann machst du mich gleich dran. Am Sonntag, Ungarn, mit welchen Erwartungen blickt der Bundeskanzler auf diese Wahl? Der Oppositionskandidat, Herr Magyar, ist ja wesentlich europafreundlicher und führt in einigen Umfragen. Wie stellt sich die Bundesregierung darauf ein, wie diese Wahl in Ungarn ausgeht?
Herr Thura, wir hatten da am Mittwoch auch schon kurz hier, glaube ich, zu gesprochen. Grundsätzlich erwarten wir, dass die Parlamentswahlen in Ungarn nach Prinzipien der Demokratie stattfinden. Dazu hat sich Ungarn, wie im Übrigen alle EU-Mitgliedstaaten, in den europäischen Verträgen verpflichtet. Aber ansonsten haben wir keine Erwartungen, was den Ausgang demokratischer Wahlen angeht. Das kommentieren wir nicht, sondern wir gehen dann mit denen um, die aus demokratischen Wahlen vom jeweiligen Volk gewählt, als Repräsentanten gewählt sind. Das ist Politik.
Herr Steiner.
Herr Hille, erwarten Sie denn auch von anderen Regierungen auf dieser Welt, dass die entsprechend Zurückhaltung üben?
Auch dazu haben wir uns am Mittwoch hier ja schon ausgetauscht. Ich habe da gesagt, und das kann ich noch mal wiederholen, dass wir die Vorwürfe, die von amerikanischer Seite der EU gemacht werden, klar zurückweisen, aber auch darauf hinweisen, dass es ja für sich steht, wenn der amerikanische Vizepräsident wenige Tage vor einer Wahl in diesem Land auftritt und wenn auch von anderer Stelle über soziale Kanäle entsprechende Äußerungen getätigt werden.
Dann habe ich Frau Klassmann zu einem. Herr Jung, ist es ganz dringend oder wir sind wirklich ein bisschen, es gibt noch ein paar Fragen. Frau Klassmann, bitte.
Genau, also mal, da das Auswärtige Amt nicht da ist, können die mir einfach meine Frage, wie es um das Versöhnungsabkommen mit Namibia steht, schriftlich gerne nachreichen. Gruß von dieser Stelle. Und ich werde meine andere Frage stellen. Und zwar hat das US-Unternehmen Anthropic diese Woche ein neues KI-Tool vorgestellt, das Software-Schwachstellen aufspürt. Und zwar sehr, sehr effektiv offensichtlich. Und dieses potenziell gefährliche Tool will Anthropic also lediglich mit einem ausgewählten Kreis von US-Konzernen teilen. In den USA gab es dazu jetzt wohl ein Treffen des Finanzministers mit Vertretern der wichtigsten Banken. Was bedeutet die Entwicklung dieses Tools und der beschränkte Zugang zu diesem Tool, ne, für deutsche und europäische Unternehmen, etwa Banken oder Cloud-Dienstleister? Und was für die Sicherheitsbehörden, die ja nicht bekannte Schwachstellen in bestimmten Fällen auch ausnutzen für Gefahrenabwehr, Aufklärung, Strafverfolgung. Ich denke, das Digitalministerium und das BMI, das BMF vielleicht, wegen der Banken.
Das BMDS sieht sich da. Wollen Sie was dazu sagen, weil sonst warten wir vielleicht kurz, bis einmal getauscht worden ist, oder tauschen Sie, während das BMI antwortet?
Frau Klassmann, Frau Plattner hat sich dazu geäußert. Das Zitat habe ich hier vorliegen, das kann ich Ihnen gerne vorlesen, aber aufgrund der Zeit...
Ja, das habe ich.
Genau, würde ich jetzt darauf verzichten. Wir schließen uns natürlich dem an, was die BSI-Chefin auch in der Bewertung ausgegeben hat. Dem schließe ich auch das BMI an.
Das BMDS.
Ich schließe mich dem gerne an, dass das Beispiel zeigt, welche große Dynamik bei der Entwicklung von KI-Tools vorherrscht. Wir beobachten das auch sehr genau und verweisen im Weiteren auf das Zitat von der BSI-Chefin.
Dann hätte ich noch Herrn Steiner dazu.
Ja, genau, einfach nur als kurze Nachfrage. Das muss dann leider doch an Herrn Hille gehen, glaube ich. Der Bundesnachrichtendienst ist ja immer mit betroffen und ans Bundesfinanzministerium als eben auch für das ITZ-Bund zuständige Stelle. Ich würde gerne wissen, inwiefern analysieren Sie denn selber aktiv derzeit die Lage an dieser Stelle? Es geht ja nicht gerade um etwas Geringes vom Gut her, was geschützt werden soll in Ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich.
Herr Steiner, ich sehe nicht, also wie Sie den Bogen zu mir da schlagen.
Das ist relativ einfach, die Kryptografie, das ist ja auch für den Bundesnachrichtendienst durchaus wichtig, und zwar die Frage, ob er sie brechen kann auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Frage, ob er Sicherheitslücken also selber nutzen kann oder ob er davon betroffen ist, wenn Sicherheitslücken entdeckt werden. Das ist ja, wie will ich sagen, betriebsrelevant.
Möchten Sie oder das BMF?
Ich würde was nachreichen.
Der Hauptteil der Frage richtete sich, glaube ich, ans BMF.
Dann bitte das BMF.
Genau, ich kann Ihnen da gerne was nachreichen, Herr Steiner.
Das wäre sehr schön. Das gilt genauso für natürlich Herrn Hille in seinem Zuständigkeitsbereich.
Wunderbar, dann nehmen wir das mit. Und dann habe ich noch, so angesichts der Zeit, Frau Jeckels mit einer Frage und Herrn Heimbach mit einer Frage und Herrn Höfele noch. Und dann würde ich schließen, sonst kommen wir hier heute nicht mehr raus. Frau Jeckels, bitte.
Und hier. Meine Frage hat gar keine so hohe Dringlichkeit. Ich ziehe sie gern zurück und stelle sie wann anders.
Alles klar, dann nehmen wir die für Montag mit. Dann habe ich Herrn Heimbach, bitte.
Genau, an das BMVG, vielen Dank. In dieser Woche ist ein Entwurf zur Strategie der Reserve öffentlich geworden und dieser Entwurf ist nur ein Viertel so lang wie die bisherige Strategie der Reserve. Nach Worten von Kritikern lässt sie wichtige Fragen offen. Können Sie sagen, wie auf diese Weise die Reserve wirkungsvoll neu aufgestellt werden kann? Und es gibt auch aus dem politischen Raum die Forderung nach verpflichtenden Wehrübungen. Wie steht das Ministerium dazu?
Ja, meine Antwort wird Sie jetzt, glaube ich, nicht verwundern, dass ich zu etwaigen geleakten Dokumenten, die sich auch im Entwurfsstadium befinden, hier nicht äußere. Das ist Ihnen, glaube ich, klar. Vielleicht darf ich noch mal ganz allgemein einordnen, dass ja tatsächlich der Bundesminister diverse Grundlagendokumente angefordert hat für den Osterzeitraum, dass man sie ihm vorlegt. Das bedeutet gleichzeitig, dass eben keine Vorstellung gegenüber dem Parlament oder der Öffentlichkeit zu Ostern geplant war. Und auch wenn Sie die Strategie der Reserve ansprechen, dann darf ich Sie darauf bitten, entsprechend abzuwarten, bis wir diesen Punkt erreicht haben. Und in diesem Zusammenhang kann ich Ihnen aber mitteilen, dass wir voraussichtlich noch im April, nämlich nach der Billigung des Ministers und nach der Unterrichtung des Parlaments, entsprechend hier auch die Öffentlichkeit weiter informieren werden. Und bis dahin habe ich Ihnen da nichts weiter zu mitzuteilen. Das gilt auch für etwaige Forderungen aus dem öffentlichen Raum, die wir natürlich wahrnehmen. Und da darf ich einfach nur abschließend noch mal festhalten, dass die Reserve für uns sehr wichtig ist und für uns eine wichtige Rolle spielt. Nicht etwa nur als Backup, sondern als Teil der aktiven Verteidigung. Aber mehr habe ich Ihnen an dieser Stelle jetzt nicht mitzuteilen.
Dann habe ich Herr Jung ganz dringend.
Einfach nur was super Aktuelles. Ist der Erlass, die Genehmigungspflicht für junge Männer auszusetzen, mittlerweile erteilt worden? Am Mittwoch hieß es ja, dass es den geben wird. Ist der mittlerweile erlassen?
Genau, wie Sie vielleicht den Meldungen auch, wie die schon im öffentlichen Raum gestreut wurden, entnommen haben, ist sowohl eine Allgemeinverfügung als auch eine interne Verwaltungsvorschrift, das ist dieser Erlass, von dem Sie sprechen, auf den Weg gebracht worden. Um konkret zu antworten, der Erlass, der sozusagen ja die interne Verwaltung regelt, der ist gestern unterzeichnet und erlassen worden. Und die entsprechende Allgemeinverfügung wird jetzt noch im Bundesanzeiger entsprechend veröffentlicht. Und wie es dann formaljuristisch der Fall ist, tritt sie dann am Tag nach ihrer Veröffentlichung auch formell in Kraft.
Herr Höfeler mit der letzten Frage für heute.
Ja, Herr Heller, ein kurzes Wort bitte noch zur geplanten Waffenruhe in der Ukraine oder Waffenpause. Glaubt die Bundesregierung dem russischen Präsidenten, dass er, wie er es gestern angekündigt hat, an diesem Wochenende die Kampfhandlungen unterbrechen lässt?
Herr Höfeler, wir haben das zur Kenntnis genommen. Wir glauben, es ist in der Politik so eine mittelmäßig gute Kategorie, wenn ich das so salopp sagen darf. Wir nehmen die Ankündigungen zur Kenntnis und es ist natürlich jede Stunde, in der die Waffen schweigen, ist eine gute Stunde. Und mit diesem Wort können wir doch eigentlich ganz gut ins Wochenende gehen.
Dann schließe ich diese Pressekonferenz. Danke alle für die Geduld und wünsche ein schönes Wochenende.